Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts und heute steht die erste Folge der fünften Staffel an. Heute haben wir den lieben Behnam Yazdani zu Gast. Behnam ist Rechtsanwalt und Notar mit dem Amtssitz in Rüsselsheim. Und heute gehen wir natürlich auf seinen Werdegang ein. Wir werden erfahren, wie wird man überhaupt Notar in Deutschland, denn es ist gar nicht so einfach, wie sich das vielleicht viele vorstellen. Und wir werden unter anderem auch darüber sprechen, warum ein Notar gar keine Werbung schalten darf und was die Digitalisierung in den Ämtern und vor allem bei den Notaren in Deutschland für uns bereithält. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, lieber Behnam, hallo und herzlich willkommen beim Makler-Podcast. Wir hatten gerade schon unser Vorgespräch und wir hatten uns am Anfang gesiezt. Wir haben heute Behnam Yazdani, ein Notar und Rechtsanwalt aus Rüsselsheim zu Gast. Und wir sind aber ins persönliche Du übergegangen, wie üblich im Makler-Podcast. Vielen, vielen Dank. Behnam, wir starten mal rein. Wer ist Behnam Yazdani?
Also erstmal herzlichen Dank, Fabian, für die Einladung und schön, dass es mit dem Gespräch klappt. Wer bin ich? Erzähl mal ein bisschen was von mir. Ich bin 39 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder und bin Rechtsanwalt und Notar in Rüsselsheim, also im Rhein-Main-Gebiet, recht zentral. Und habe mich seit etwa 3 Jahren bin ich als Notar tätig hier in Rüsselsheim. Und das ist auch so mein Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Ich habe daneben die Anwaltstätigkeit übe ich aus, wobei das im Grunde sehr zurückhaltend ist oder sehr eingeschränkt, nachdem ich jetzt Notar geworden bin vor ein paar Jahren. Und war vorher lange Zeit in einer großen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt tätig gewesen, wo ich im Schwerpunkt Immobilienrecht und Wirtschaftsrecht gemacht habe. Also deshalb in ganz unterschiedlichen Aspekten Makler gesehen oder auch andere möglichen Zuhörer, die hier dabei sein können oder sind. Und dadurch recht viele Berührungspunkte in vielen Richtungen im Immobilienbereich letztendlich oder im Wirtschaftsbereich einfach gesammelt. Ja, das ist so das, was ich im Schwerpunkt mache. Bin selbstständig in der eigenen Kanzlei tätig, nachdem ich lange Zeit vorher in einer großen Einheit war und versuche da so ein bisschen meinen eigenen Weg einzuschlagen und das eine oder andere vielleicht anders zu machen, was vielleicht Kolleginnen und Kollegen machen.
Ich habe in der Vorbereitung auf das heutige Interview natürlich ein bisschen recherchiert, also vielleicht für alle, die zuhören, wie sind wir beide überhaupt zusammengekommen? Du hast mir einfach eine E-Mail geschrieben und hast irgendwo den Makler-Podcast mal gehört oder gesehen und hast einfach nachgefragt, hey, ich wäre gern zu Gast, würde mich da gern austauschen und ich fand es super spannend, weil, wie gerade im Vorgespräch schon mitgeteilt, ich habe im Prinzip schon länger nach einem passenden Notar oder einer Notarin gesucht, die in den Makler-Podcast mal zu Gast kommt. Und wenn man sich deine Instagram-Seite und auch deine Homepage und sowas anschaut, sieht man, du hast eine starke Affinität auch generell zu dem Thema Podcasts und bist, also so nehme ich, so habe ich es zumindest aufgefasst, extrem engagiert in vielen, vielen Punkten. Also auf mich hat es wirklich so gewirkt, dass du mit Leib und Seele auch Anwalt und Notar bist. Und da gehen wir heute auch sehr stark drauf ein. Und ich habe auch gesehen, dass du ja auch aus dem Rhein-Main-Gebiet kommst ursprünglich, bist in Gießen geboren und bist 39, hast du jetzt gerade schon mitgeteilt, bist mit deiner Family immer noch aktuell in dem Gebiet tätig und hast, wenn ich das richtig gesehen habe in deiner Vita, ja Rechtswissenschaften studiert in Frankfurt, also schon immer im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Vielleicht gehen wir mal an die Anfangszeit zurück als Student. Warum oder was war der ausschlaggebende Punkt, dass du damals gesagt hast, hey, ich möchte wirklich in diese Schiene Jurist einsteigen und auch mit dem Schwerpunkt Immobilien?
Also der Immobilienbezug oder Immobilienrecht auch auszuüben, das war jetzt nicht die erste Idee. Das ist jetzt nicht so irgendwie in der Schulzeit oder sowas, ich will jetzt Jura studieren und Notar werden und gerne Immobilienkaufverträge vorlesen. Das war jetzt nicht unbedingt der Anspruch, sondern ich habe relativ frühzeitig schon für mich Juristerei entdeckt, habe schon das Schulzeit gesagt, Mensch, also so Richter werden wäre doch mal was Schönes. Ja, und wollte Jura studieren. Da hatte ich auch schon relativ fest dann auch den Entschluss gefasst. Hab dann auch Jura angefangen, hab's dann auch gemacht komplett. Hab dann, weil juristische Laufbahn immer ist so, dass man zwei Staatsexamina macht. Nach dem ersten Staatsexamen hat man quasi den universitären Teil abgeschlossen. Danach lernt man 2 Jahre eine Praxiszeit kennen, wo man zum Anwalt geht, wo man zum Gericht geht, zur Staatsanwaltschaft oder auch zum Verwaltungsgericht. Das habe ich auch gemacht und habe dann festgestellt, ja, die Gerichtstätigkeit ist nicht so richtig das Wahre. Das will ich nicht machen. Hab da parallel, ja, durch Zufall bei einer Kanzlei angefangen oder bei mehreren Kanzleien angefangen, erst in dem Bereich, wo ich im Studium eigentlich den Schwerpunkt hatte. Das war mehr im Urheberrecht, Markenrecht, weil das einfach, weil ich das interessant fand, digital affin war, dass ich das so ein schöner Bereich, da passiert ja auch viel. Und habe dann festgestellt, in der Praxis ist es ein bisschen, ja, etwas dröge tatsächlich. Und da ein Angebot bekommen von der Kanzlei, die Verstärkung braucht im Immobilienrecht. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist eigentlich ganz interessant. Das ist näher zu dem, was man in der Uni lernt. Ja, weil also Immobilienrecht ist doch viel, was man an der Uni auch tatsächlich lernt und macht. Das lag mir eigentlich ganz gut und dachte ich mir, warum nicht? Ich habe auch immer viel Berührungspunkte zu Maklern gehabt und auch insgesamt zum Baubereich. Und dann dachte ich, okay, schaue ich mir mal an. Und das fand ich sehr spannend. Ja, also rechtlich ist es ein super vielschichtiges Thema, weil man in ganz verschiedenen Bereichen reinkommt. Ob das jetzt ist bei mir, wo ich eher so im Bereich natürlich Kauf, Verkauf, Grundschuldbestellung und dergleichen tätig bin als Notar. Aber als Anwalt habe ich ganz oft auch Mandanten beraten und vertreten, so in allen Lebenszyklen von einer Immobilie. Ob es Ankauf war, da zu unterstützen, ob es bei der Entwicklung ist, bei der Vermietung, im Baubereich, beim Weiterverkauf und so weiter. Also richtig viele Aspekte. Da kommt man in ganz vielen Punkten zusammen. Und da sind viele, viele Schnittstellenthemen da. Und das ist sehr, sehr interessant. Und seitdem ich das auch gemacht habe, bin ich auf jeden Fall hängen geblieben im Immobilienbereich, weil da ist tatsächlich sehr viel Leben da. Und das macht auch tatsächlich großen Spaß.
Mhm. Ich hatte mir auch notiert bei deiner Vita, dass du ungefähr 8 Jahre lang bei der Anwaltskanzlei White & Case tätig warst, die ja auch in Frankfurt sitzt. Und du hattest da auch drinstehen, dass du sowohl in Frankfurt als auch in Miami unterwegs warst für die Kanzlei. Hast du auch dann in Miami mal gelebt für eine Zeit lang oder wie darf ich das verstehen?
Ja, ich war ein paar Monate in Miami gewesen. Es war sehr schön, vor allem auch im Sommer. Das war eigentlich sehr angenehm. Hab da auch tatsächlich Immobilienrecht gemacht in den USA. Ist natürlich was ganz anderes. Also nicht vergleichbar mit dem deutschen Immobilienrecht. Da gibt es auch natürlich viele Notare. Notare gibt es da viel mehr. Notare haben aber auch eine ganz andere Aufgabe. Es gibt auch nicht das Grundbuch in den USA. Deswegen ist vieles anders. Und hab Immobilienbezug gehabt, aber anders natürlich als hier in Deutschland. Man muss auch fairer halber sagen, als deutscher ausgebildeter Jurist hat man viel gelernt. Man ist aber auch sehr lokal beschränkt. Also ich kann das deutsche Grundbuchrecht. Ich kann aber nicht ein anderes Grundbuchrecht. Ja, dieses Problem hat jeder in Deutschland, der Jura studiert. Man ist dann doch schon sehr lokal geprägt. Das kann man aber dann hoffentlich sehr gut.
Okay, dann bist du wieder zurück nach Frankfurt. Über was für ein Alter reden wir, wo du ungefähr dann an dem Punkt warst, wo du von Miami wieder zurück bist nach Frankfurt? Ich glaube, da hattest du da schon dein zweites Staatsexamen
dann gemacht? Da war ich dabei, mein zweites Staatsexamen zu machen. Und in dem Zuge war ich erst in Frankfurt und dann bin ich nach Miami und dann wieder zurück nach Frankfurt gekommen. So war der letztendliche Bildzug. Da war ich ungefähr. Ich muss sagen, ich habe recht lange studiert, weil ich auch viel gemacht habe immer. Das gehört auch dazu. Das kann ich auch immer nur jedem Studenten raten. Also wenn es Studenten unter uns sind, dann vielleicht nicht nur schnell studieren, sondern auch ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen. Das kann nicht schaden, in jedem Beruf. Und war da, glaube ich, so Ende 20, als ich dann nach Deutschland kam, ganz normal wieder. Und habe dann auch voll die Anwaltslaufbahn eingeschlagen. Und das ist natürlich gut. Es bringt Sprachkenntnisse mit. Das hat eigentlich da am meisten geholfen. Und mit dem Schwung kann man dann weitermachen.
Mhm. Gut, dann warst du jetzt Ende 20 und hast dann im Prinzip ein paar Jahre lang als Anwalt gearbeitet, als Rechtsanwalt.
Genau, ich habe ein paar Jahre als Anwalt. Ich arbeite ja immer noch als Rechtsanwalt, also auf dem Papier habe ich es auch weiterhin. Das ist aber jetzt nicht mehr ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Habe das auch sehr gern immer gemacht. Mais wird für Eigentümer oder auch mit Investoren, auch große internationale Investoren, die dann Immobilien gekauft haben, gehalten haben oder entwickelt haben. Und bin dann eigentlich ganz oft, habe den Berührungspunkt gehabt zu tatsächlich den Notartätigkeiten. Weil also klar, der Eigentümer, der eine Immobilie hält, der will die auch gerne gewinnbringend irgendwann verkaufen oder es will halt ein Investor auch eine Immobilie kaufen. Und so ist man dann über kurz oder lang irgendwann für einen Mandant auch beim Notar und stellt fest, was macht er eigentlich so? Und das ist ja auch nicht so viel anders als das, was der Anwalt macht, aber vielleicht aus einem anderen Gesichtspunkt. Und so lernt man es kennen. Und dann habe ich auch gesagt, das will ich auch machen. Also das ist interessant, das ist der nächste Schritt. Ist auch eine sehr herausfordernde Tätigkeit. Das habe ich auch sehr frühzeitig festgestellt. Aber bewusst auch dafür entschieden, weil ich habe gedacht, das ist das, was ich machen will. Ich muss nicht unbedingt nur mein ganzes Leben lang als Anwalt allein tätig sein. Mhm.
Lass uns da mal ein bisschen reinsteigen, weil wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Wenn man sich deine Vita anschaut, dann liest man auch relativ häufig einer, also in Anführungszeichen, einer der Jahrgangsbesten immer bei deinen Studiengängen. Ne? Wenn du die abgeschlossen hast, dass du da immer zu den Besten gezählt hast. Und du hast gerade mir dann auch gesagt, naja, man braucht es schon auch ein klein wenig, ansonsten wird es mit Notarwerden auch schwierig. Wie werde ich denn Notar dann? Du warst jetzt Rechtsanwalt, du warst Jurist, hast da auch gearbeitet und jetzt hast du gerade gesagt, naja, ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, das würde mich interessieren, ich würde es gerne machen. Wie ist da der Ablauf? Also wenn ich jetzt wirklich Zuhörer oder Zuhörerin bin, möchte gerne Notar, Notarin werden, was muss ich denn tun genau?
Ja, also erst einmal, man muss zwei Staatsexamina in Jura abschließen. In Deutschland auch, also man muss studieren, Jura, und das abschließen erfolgreich und danach muss man das zweite Staatsexamen machen. Dann hat man die Befähigung zum Richteramt, so ist es formal richtig. Man muss aber nicht Richter sein, also das darf nicht durcheinander bringen. In der Regel ist der Schritt, dass man Anwalt zunächst ist und danach eine Notarlaufbahn anschlägt. Es hängt aber davon ab, in welchem Bundesland man wohnt oder tätig ist. Weil es gibt Bundesländer, da gibt es das sogenannte Nurnotariat, wo jemand nur Notar ist und keine Anwaltstätigkeit ausübt. Und es gibt Bundesländer, so wie bei mir in Hessen, da ist es die Möglichkeit nur da, dass man Anwalt und Notar ist. Ja, weil der Gesetzgeber einfach gar nichts anderes ermöglicht. Das hat historische Gründe, das geht bis zu Napoleon quasi zurück, wo es den linksrheinischen Notar gibt und einen rechtsrheinischen, ja, ich meine, Anwaltsnotar, wo man da irgendwann mal die Idee hatte, dass ja der eine irgendwie eher dem Staat näher dran ist und der andere so ein bisschen das als Freitätigkeit nebenher macht. Er hat sich auch teilweise aufgelöst. Also wir sind nicht mehr zu Napoleons Zeiten, sondern es hat sich da ein bisschen was gewandelt. Dennoch gibt es das Prinzip. Also es gibt Bundesländer, Bayern, Hamburg beispielsweise, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Da ist man nur Notar, man darf gar nicht andere Tätigkeiten zusätzlich machen. Und bei mir ist halt wert andersrum. Das heißt aber auch, dass der Weg zum Notariat unterschiedlich ist. Also in Hessen ist es so, man muss mindestens 5 Jahre Anwalt sein. Man muss eine Prüfung absolvieren. Die Prüfung, da hat man recht hohe Hürden. Ich habe mich auf meine Prüfung für das Notarexamen 1 Jahr vorbereitet. Die Durchfallquote ist etwa bei 30%. Da reden wir nicht von Studenten im ersten Semester, sondern da reden wir von gestandenen Rechtsanwälten und Rechtsanwälten, die feststellen, dass sie die Prüfung nicht bestehen. Und 30%, also eine Menge. Und dann ist es so, dass man dann, wenn man das gemacht hat, auch eine Praxiszeit bei einem Notar machen muss. Das ist aber eher unproblematisch. Und dann muss man, jetzt wie bei mir in Hessen, muss in dem Bezirk, wo man ansässig ist, muss man sich auf eine freie Stelle bewerben. Ja, das heißt also, wenn in Kassel eine freie Stelle gewesen wäre, dann hätte ich mich nicht darauf bewerben können. Ich konnte mich also nur bei mir vor Ort auf eine freie Stelle bewerben, habe das auch gemacht, die gab es auch. Wenn es keine Stelle gegeben hätte, dann hätte ich jetzt keinen Platz. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich weiterhin ein Anwalt. Ich wiederum bin jetzt, habe jetzt eine freie Stelle wahrgenommen. Ich werde jetzt auch noch ein paar Jahrzehnte begleiten. Also so schnell ist die Stelle nicht vakant wahrscheinlich. Also jeder, der nach mir kommt hier vor Ort, der hat es ein bisschen schwieriger. Aber das ist das Prinzip, also man muss diese Prüfung machen und man muss eine freie Stelle haben, die man auch wahrnehmen kann. Also es bringt nicht so, dass man einfach eine gute Prüfung absolviert, sondern man muss dann auch das Glück haben, dass auch eine Stelle frei ist, dass ein Bedarf besteht. Weil so ein bisschen so ein Prinzip ist wie bei, ich sag mal, bei so einem Kassenarzt. Also wenn es keine Kassenärztestellen frei gibt, dann hat man halt Pech. Dann kann man ein guter Arzt sein, aber dann muss man halt anders tätig sein. Mhm. In Bundesländern, wo das nur Notariat besteht, da ist es so, dass man die Prüfung nicht macht. Man macht nur 2 Staatsexamina. Dann bewirbt man sich auf eine freie Assessorenstelle und macht 3 Jahre so ein, ja, nicht so ein Lehrgang, aber man macht 3 Jahre quasi so eine Praxisausbildung vor Ort bei einem Notar und oft bei mehreren Notaren. Und danach kriegt man eine freie Stelle in dem jeweiligen Bundesland zugewiesen. Das kann ländlich sein, das kann aber auch städtisch sein, das hat man nicht in der Hand. Und ein Bundesland wie Bayern oder Rheinland-Pfalz ist halt auch ziemlich groß. Mhm. Also wenn man Pech hat, dann kommt man irgendwo in die letzte Ecke. Das muss man halt alles mit kalkulieren, das ist halt unterschiedlich. In den Bundesländern, wo das nur Notariat besteht, gibt es weniger Notare, es gibt also auch weniger freie Stellen und auch da, wie überall, die Notartätigkeit ist ein öffentliches Amt. Es gilt das Prinzip der besten Auslese. Das heißt, nur der Beste oder die beste Bewerberin bekommt die freie Stelle. Also okay. Recht hohe Hürden, hat aber auch den Hintergrund, dass wir über eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit sprechen. Und ähnlich wie beim Gericht und Richteramt, muss man sagen, also beim Richter sollte man den Anspruch haben, dass der beste Jurist im Saal ganz vorne sitzt. Und ja, also auch bei Notartätigkeit ist so, das sollte schon jemand ein Vollprofi sein, der Ahnung hat, weil man hat so viele Themen, die so einen erheblichen wirtschaftlichen Einfluss haben oder auch persönlichen, dass das auch gekonnt werden muss, weil man sonst viel schief gehen kann.
Ich glaube, das ist ja das, was oft passiert. Also natürlich, klar, wenn wir Makler jetzt oder generell die Immobilienleute, wir haben ja im Prinzip, Alltag ist im Prinzip, wenn wir zum Notar gehen, ist der Kaufvertrag, der ganz Klar. normale Kaufvorgang. Das heißt, es fällt relativ schnell mal so hinten runter, dass ja der Notar oder das Notariat an sich ja noch viele, viele, viele andere Dinge macht, wie jetzt einfach nur einen Kaufvertrag. Und selbst der Kaufvertrag ist ja, da geht es ja immer um eine Menge Geld, immer um eine Menge Verantwortung auch für die Leute. Also auch das ist natürlich dann etwas extrem Schwieriges, extrem Kompliziertes, wo einfach dann jemand auch da sitzen muss, der Ahnung hat. Ne? Und da habe ich auch schon Dinge erlebt, wo ich dann den Notar auch gefragt habe, warum, also das kenne ich so gar nicht, die anderen Notare haben das noch nie gemacht, wie kommt das jetzt? Also es ist ja dann auch letztlich schon so, dass der Notar an sich auch immer noch ein bisschen eine Stellschraube hat, mal macht er das, mal macht das nicht. Da muss dann schon jemand da sein, der natürlich auch Ahnung hat. Und so wie du es gerade auch erläutert hast, wie diese Stellen vergeben werden, macht es natürlich total Sinn, dass es dadurch, dass es natürlich nur so begrenzte Stellen gibt, dass es dann natürlich auch die Besten sind, ne, die dann das bekommen. Und jetzt verstehe ich das auch mehr, weil mir war das so in dem Prinzip auch noch nicht klar, wie das vergeben wird und wie das überhaupt funktioniert. Aber bei uns in Rheinland-Pfalz ist es so, wie du gerade gesagt hast, also ich kenne tatsächlich hier immer nur Notariate. Also mir wäre nicht bekannt, dass die dann noch was anderes dazu machen, so wie du es gerade
hast. Was anderes ist auch nicht erlaubt.
Ja, genau. Also ja, jetzt habe ich es aber auch mal verstanden, dass es so ist, weil wenn ich nach Bremen gehe, also da ist jetzt zum Beispiel mein Anwalt, wenn es um Immobilienrecht geht, die haben auch einen Notar dabei, also die sind Anwälte und Notare. Ne?
Genau, Bremen ist wieder das Anwaltsnotariat. Ja. Also ich bin ja hier direkt quasi an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, deswegen, also ich habe manchmal Mandanten, die kommen aus Rheinland-Pfalz hierher, weil die sagen, ach, der Notar, das macht man arbeitet anders, aber andersrum geht es auch. Also das Schöne ist ja, Mandanten können frei entscheiden, wo sie hingehen, da sollen sie auch gerne machen. Wenn sie mit ihrem Anwalt irgendwie sonst immer arbeiten und eine Notartätigkeit haben und kein Interessenskonflikt da ist, kann man das ja machen. Ansonsten ist es halt so. Also beides hat Vor- und Nachteile, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Was übrigens auch nochmal wichtig ist, weshalb es in diesem Stellen das Prinzip ist. Also es ist nicht so, dass man als Anwalt ist es tatsächlich so, man macht seine 2 Staatsexamina, muss eine Zulassung beantragen und wenn man eine Versicherung hat, dann kriegt man eine Anwaltszulassung, fertig. Also eigentlich relativ simpel tatsächlich. Und man muss halt einen Kammerbeitrag zahlen. Also Notarzahlbeleg muss auch ein Kammerbeitrag und hat auch eine Versicherung, so ist es nicht. Aber als Notar kann man nicht einfach ein Schild an die Tür hängen und sagen, ich bin jetzt Notar, weil zum einen man wird überwacht auch vom Staat, also muss es auch eine staatliche Aufgabe, und zum anderen ist es so, der Staat will nicht, dass unbegrenzt viele Notare existieren. Wieso will er es nicht? Weil man keinen Wettbewerb hier haben möchte. Man will keinen Wettbewerb, weil es auch keinen Wettbewerb geben soll, weil Notare beispielsweise keine Werbung machen dürfen. Mhm. Sondern ich mache das Gleiche wie jeder andere Notar oder jeder, also ob es Anwaltnotar oder nur Notar ist. Ich erhebe auch nicht weniger oder mehr Gebühren, jeder erhebt die gleichen Gebühren. Und wir haben alle den Auftrag, den öffentlichen Auftrag, dass Urkunden entstehen, dass man Kaufverträge abschließen kann und vieles andere, Testamente, GmbHs entstehen können und so weiter. Und das ist der Anspruch. Wenn man jetzt unbegrenzt viele Stellen schaffen würde, dann verwässert das Ganze auch. Und ein Wettbewerb würde immer dazu führen, dass ja, dass man einfach das wirtschaftliche Denken stärker fokussiert. Du hast ja schon gesagt, also der Notar oder Notariate machen unheimlich viel. Und so sieht ja auch der Alltag aus. Er hat selten einen Tag, wo man nur eine Sache macht, sondern hat sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen und auch von der Bedeutung unterschiedlich. Ja, wenn ich mir so meinen Tag anschaue, habe ich immer irgendwo dazwischen ein, zwei Dokumentenbeglaubigungen. Da kommt jemand mit seinem Abiturzeugnis oder mit irgendeinem anderen Dokument an, was beglaubigt werden muss, ohne Großtermin, kommt einfach vorbei. Oder irgendeine Vollmacht wird beglaubigt, es wird ein Kaufvertrag gemacht, aber es gibt dann auch mal irgendwie eine gesellschaftsrechtliche Sache oder ein Testament wird gemacht. Oder halt natürlich auch viele Anfragen, die man am Telefon beantwortet, also sehr, sehr vielschichtig, sehr unterschiedlich. Da muss man auch sagen, natürlich bringen die einzelnen Tätigkeiten unterschiedlich viel Umsätze auch. Ja? Wenn ich jetzt Notar wäre und ich sage, ich nur höchstens Umsatz habe, dann müsste ich schauen, dass ich dann nur das Hochpreisegeschäft mache. Dann muss derjenige, der mit seinem Abiturzeugnis kommt, leider sich einen anderen Notar suchen. Das darf ich aber nicht und das mache ich natürlich auch nicht, sondern man macht alles, weil das einfach die Aufgabe ist, das gehört dazu. Und dadurch hat man die Vielfalt. Ja, und deshalb ist auch nur eine Mischkalkulation. Ich habe manchmal auch die Anfrage, naja, was kostet denn so ein Kaufvertrag, was kostet denn irgendein gesellschaftsrechtlicher Vorgang? Und dann rechne ich das aus anhand der Gebührentabelle und heißt, oh, das ist ja eine Menge Geld. Und dann sage ich immer gern, und schauen Sie mal, Sie haben heute Morgen auch das Abiturzeugnis, was beglaubigt wurde, wo es nur 11,90 Euro gab, was aber leider eine halbe Stunde Arbeit macht, wo wir unterm Strich auf irgendwie was Geld oben drauf legen, haben Sie mitfinanziert und quersubventioniert. Und das ist die Idee vom Gesetzgeber. Und die ist eigentlich sehr fair.
Verstehe, ja. Ja, okay. Okay, das macht Sinn. Jetzt hast du eine Frage nochmal, um darauf zurückzugehen. Du hast, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, gesagt, okay, wenn jetzt in Kassel was frei wäre, dann hättest du dich darauf nicht bewerben können, auf diese Freistelle. Das heißt, es ist dann wirklich jetzt bei euch in Hessen, vielleicht ist es ja wahrscheinlich dann auch nochmal unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, ist es dann so, du hast jetzt deine Anwaltskanzlei in Rüsselsheim oder in dieser Region und dann darfst du dich auch nur dort bewerben auf diese Stellen. Das heißt, du dürftest dich dann gar nicht auf eine Stelle in Frankfurt, in Kassel und so weiter dann bewerben? Oder wie ist das?
Ja, es hat ein bisschen liberalisiert dahingehend, dass dann irgendwann festgestellt worden ist, wenn man das ganz extrem lokal beschränkt, klappt das nicht ganz. Also kann man noch in seinem Nachbarbezirk sich bewerben inzwischen, wenn es keine anderen Bewerbungen gibt, sodass man da jetzt nicht den Fall hat, dass plötzlich irgendwie alle Notare dann in Frankfurt sitzen, aber im Nachbarbezirk keiner mehr sitzt. Den Effekt will man nicht erreichen. Aber man darf halt nicht außerhalb. Also Kassel ist zu weit weg. Das ist kein Nachbarbezirk mehr. Mhm. Also reden wir immer über sehr örtliche Beschränkungen. Ist auch eher viel natürlich historisch gewachsen, hat aber auch nicht auch die Idee, man soll die Tätigkeit machen, auch so ein bisschen aus dem Hintergrund heraus, dass man auch nicht immer ein laufendes Geschäft hat, also dass man auch da weniger nur auf das Finanzielle angewiesen ist, sondern man hat eine Anwaltstätigkeit, die auch schon genug Umsatz abwirft und macht das andere dann quasi nebenher. Ob das wirklich so der Fall ist, bezweifle ich inzwischen, weil selbst in den Bundesländern, wo es das Anwaltsnotariat gibt, gibt es stark die Entwicklung, weil der Gesetzgeber immer mehr schwierige neue Sachen reinnimmt oder viel mehr Aufgaben den Notaren gibt, dass man das nicht mehr so richtig nebenher machen kann. Und die meisten, so kenne ich es auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, die Notare sind, Anwaltsnotare sind, die machen dann nicht mehr so viel Anwaltstätigkeit, weil die sagen, ich komme sonst nicht dazu und das ist bei mir auch nicht viel anders. Ja.
Okay. Ja, wenn man sich dein Instagram auch anschaut, ich glaube, du hast einen Beitrag drin, wo du auch sagst, die die Robe, die man dann fürs Gericht anzieht, die hängt bei dir meistens eher im Schrank, weil du es natürlich als Notar jetzt über den Tag nicht brauchst. Aber da konnte man ja auch rauslesen, dass du natürlich dann immer noch manchmal dann auch als Anwalt für die Klienten dann auch, für die Mandanten dann auch tätig
bist. Lag aber auch daran, dass ich grundsätzlich weniger vor Gericht gehe, weil ich immer schon so sehr geprägt war in der Anwaltsberatung, also Verträge gemacht habe, Mandanten begleitet habe bei einem Prozess, also jetzt nicht gerichtlich, sondern eher so bei der Entwicklung von der Immobilie beispielsweise, Mietverträge abschließe oder Bauverträge und dergleichen. Und daraus komme ich eher, also nicht derjenige, der jetzt täglich vor Gericht kämpft. Ist immer schon so ein bisschen etwas verstaubt in der Ecke gewesen.
Okay, jetzt haben wir vorhin schon geklärt, du bist jetzt 39, du hast mit 36 Jahren bist du zum Notar geworden, einer der jüngsten in ganz Hessen, laut deiner Homepage. Das heißt, wenn du dir jetzt keine groben Schnitzer erlaubst, dann kannst du das rein theoretisch machen, solange wie du arbeitest. Oder ist so eine Notariatsstelle irgendwie auch begrenzt?
Es gibt eine Altersbegrenzung. Die Altersbegrenzung liegt bei 70 Jahren. Also mit 70 ist auf jeden Fall Schluss. Die Rente, also Renteneintrittsalter ist auf jeden Fall früher. Bei Notaren hat man gesagt, man hat es ein bisschen länger in die Länge gezogen. Also ich hätte noch ein paar Jahrzehnte, wenn ich wollte. Ich mache es sehr gern. Wir können uns ein paar Jahrzehnte mal so unterhalten, ob ich das dann noch wirklich bis zum 70. Lebensjahr gemacht habe oder nicht.
Ja. Okay, eine Frage, die mir gerade einfällt. Also klar, ich habe jetzt hier in Rheinland-Pfalz in unserer Region natürlich auch verschiedene Notare, mit denen ich, also wir haben so einen Stammnotar, wo wir in der Regel, wenn der Kunde sagt, Herr Lauer, gehen Sie gerne oder wo können wir hingehen, wo sind Sie irgendwie in der Regel unterwegs, dann gehen wir zu einem Notar, weil ja, man hat einfach da eine Ansprechpartnerin und man weiß, das läuft und sowas. Aber wir gehen natürlich, weil unser Gebiet, was wir bearbeiten, durchaus auch ein bisschen größer ist, das ein oder andere Mal natürlich auch zu anderen Notaren, die wir so kennen. Jetzt habe ich das tatsächlich schon ein, zwei Mal gehabt, gerade wenn es dann so in die strukturschwächeren Städte auch reingeht. Das ist da sogar, also Notarassessoren kennen wir, dass die manchmal dann vertreten. Aber wir haben es tatsächlich ein, zwei Mal schon gehabt, dass da ein Notar, der eigentlich schon im Ruhestand war, nochmal eingesprungen ist. Wie ist es denn jetzt? Natürlich, Frankfurt ist eine ganz andere Ecke, wie jetzt seit Südwestpfalz und südlich Weinstraße und sowas. Klar, jetzt hast du gerade gesagt, es ist extrem schwer. Es gibt eine hohe Durchfallquote und sowas von den Studenten oder von den Studierenden sind sie ja nicht, sondern sind schon
Anwälte.
Ne? Das sind Anwälte, ja. Ist es so, dass du sagst, das ist schon etwas, wo auch ein Bedarf da ist, dass da wenige dabei sind, die es auch dahin schaffen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber mit einem Notar und einer Notarin auch eine Stelle, die muss ja besetzt sein irgendwo. Wie ist da so, also ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, in Anführungszeichen, Fachkräftemangel auch da irgendwo ein Thema oder wie siehst du das?
Also in den Notariaten ist der Hauptfachkräftemangel da beim Personal. Das muss man ehrlich sagen. Es gibt, glaube ich, kaum einen Notar, der nicht sagt, ich suche Notarfachangestellte. Das ist im Moment ein Riesenbedarf. Und gerade in den Ballungsräumen gibt es praktisch keine freie Notarstelle. Also es gibt ganz viele freie Stellen, aber es gibt zu wenig Bewerber. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Notare selbst gibt es wahrscheinlich, ich würde nicht sagen genug, aber durch dieses Prinzip der Stellenvergabe ist das ganz, ganz gut machbar. Einen Effekt gibt es, und das ist ein Problem tatsächlich aus meiner Sicht, dass der Altersschnitt bei Notaren sehr, sehr hoch ist. Wir reden über einen Schnitt. In Berlin wurde es mal kürzlich erhoben und festgestellt, dass der Altersschnitt bei knapp 60 ist. Wenn ich sage, 70 ist die Altersgrenze, dann kann man ja ausrechnen, wie lange die Leute dann noch im Amt sind. Das ist ein Problem. Also die Verjüngung muss eintreten. Es müssen mehr den Weg einschlagen, so wie ich auch eingeschlagen habe, und dann auch tatsächlich das machen. Die Hürden sind halt hoch, weil die auch bewusst hochgesetzt sind. Dem muss man halt davon, klar, natürlich in einem strukturschwachen Bereich ist es da natürlich auch etwas undankbar. Wenn ich irgendwie einen Kaufvertrag habe in einem Bereich, wo der Bodenrichtwert bei 50 Euro ist oder 100 Euro ist, kann man ausrechnen, was der Kaufvertrag bringt. Das ist natürlich nicht mehr so viel. Und das führt natürlich auch ein Stück weit zu Problemen. Nichtsdestotrotz muss man gucken, dass auch in strukturschwachen Regionen dann auch Notare bestehen. Im Zweifel kann der Gesetzgeber es halt einfach nur dadurch schaffen, indem er sagt, okay, dann gibt es halt in bestimmten Regionen weniger Notare, die dann dadurch mehr geschafft haben. Ja, und dann kam die auch genug, ist auch in Ordnung. Ja. Da haben die natürlich das Problem mit dem Personal. Also wenn sie kein Personal haben, kommen sie auch nicht zu den Arbeiten oder es dauert alles so viel länger. Mhm. Ja, also es ist ein gewisser Interessenskonflikt da. Vielleicht wird sich auch das eine oder andere in der Zukunft über Digitalisierung und auch Online-Möglichkeiten auch nochmal ergeben. Das wäre ja auch eine Idee. Also ich sag mal, bevor jemand im strukturschwachen Bereich irgendwie vielleicht 100 Kilometer fahren muss oder 50, was ja schon viel wäre, eine ältere Dame für ein Testament oder sowas kann man nicht zumuten, ehrlich gesagt, dann wäre online das vielleicht interessanter, dass man das darüber macht. Also da muss sich noch ein bisschen was bewegen. Ich glaube, da ist viel im Fluss die nächsten Jahre. Im Moment, glaube ich, ist immer noch der Bereich da, wo man sagt, es ist weitgehend in Deutschland wahrscheinlich immer noch eine ausreichende Versorgung da. Das kann aber irgendwann auch mal kippen. Mhm. In den großen Regionen haben wir das Problem nicht. Das muss man einfach realistisch sagen.
Ja. Okay, verstehe den Hintergrund auch, wie du es gerade gesagt hast, dass man dann einfach in strukturschwächeren Regionen vielleicht sagt, weniger Notare, dadurch erweitert sich im Prinzip die Zielgruppe oder die Region, die ich bearbeiten muss, erweitert sich ein bisschen. Okay. Du hast gerade schon angesprochen, super spannendes Thema. Wir hatten es auch im Vorgespräch drum. Digitalisierung und einfach das Thema, vielleicht auch gewisse Dinge digital abbilden zu können. Wie ist der Stand? Ich frage einfach mal so rein, wie ist der Stand wirklich von jemandem, der jetzt jeden Tag auch tätig ist in der Region? Weil ich hatte es vorhin auch schon kurz gesagt, ich glaube, so in Deutschland ist ja so der Eindruck, es geht, wenn es um Digitalisierung geht, nicht wirklich was voran. Also gerade die Ämter, es dauert alles lange, man muss für jeden Quatsch muss man quasi hin. Wir haben teilweise noch bis vor kurzem noch Sachen gehabt, wo es gehießen hat, also E-Mail geht nicht, da müssen wir einen Fax haben, oder sie müssen vorbeikommen oder sowas. Wo natürlich klar, gerade jüngeren Leuten und auch unserer Generation, ich meine, gut, ich bin jetzt 31, noch mal ein bisschen jünger, aber so unsere Generation auch, ich glaube, wir sind ja schon digital sehr, sehr gut unterwegs. Wie ist der Stand deiner Ansicht nach oder was könnte da kommen und wie wird das umgesetzt, wie wird das auch angegangen?
Also zunächst einmal ist es so, die Notartätigkeit ist sehr, sehr formalistisch aufgebaut. Viele Formvorgaben gibt es, die kommen alle vom Gesetzgeber, vieles macht auch großen Sinn. Einiges ist auch zum Beispiel vorgesehen, wo man sagen muss, man muss im Papier viel arbeiten. Also die Urkunde, die ich vorlese, das ist ein Papierurkunde. Die lese ich vor, die wird gesiegelt, die kommt ins Archiv und bleibt da die nächsten 30 Jahre. Aber, und da kommen die ganzen Punkte, die eigentlich jetzt sehr erfolgreich sind und, glaube ich, zunehmen. Und das sieht man nicht, wenn man nicht in Notar ist oder in Notartätigkeiten wahrnimmt oder im Notariat arbeitet. Bei uns ist zum Beispiel so, wir scannen alle Urkunden ein. Ja, das machen übrigens auch inzwischen alle Notare, weil sie es machen müssen, weil man das digital auch nochmal ablegt. Dann ist es so, zur Digitalisierung passiert schon mal einiges, weil die Kommunikation Anwälte mit Gerichten, aber vor allem auch Notare und Gerichte, also Grundbuchsachen, Handelsregistersachen, Erbsachen, läuft auch weitgehend oder fast ausschließlich inzwischen digital. Ja, es gibt auch da wieder Bundeslandprinzip. Es gibt ein paar Bundesländer, die sind noch ein bisschen hinten dran. Die arbeiten immer noch weitgehend mit Papier. Aber Hessen hat zum Beispiel es komplett umgestellt. Also wenn jetzt eine GmbH gegründet wird, wenn jetzt ein Grundstückskaufvertrag in Hessen beurkundet wird oder auch eine Erbsache besteht, dann scannen wir alles ein und wir schicken die Scans dann an das Gericht. Das hat den Nebeneffekt, was ein bisschen, ja, dann doch ein bisschen skurril ist. Ich habe mein Büro genau gegenüber vom Amtsgericht hier in Rüsselsheim. Bis wir zu dem Zeitpunkt, wo wir alles gescannt haben, also vor etwa eineinhalb Jahren, haben wir in Grundbuchsachen Folgendes gemacht. Es wurde alles kopiert, ich habe es unterschrieben und am Ende des Abends wurde es einfach eingeworfen beim Grundbuchamt. Jetzt scannen wir alles ein. Löschungsbewilligung, alles Mögliche. Das kann manchmal richtig viel Papier sein, was man da einscannt. Und dann ist es so, dass wir das hochladen. Das muss nochmal speziell in der Software auch nochmal eingetragen werden. Grundbuchdaten müssen auch nochmal eingetragen werden. Das ist schon ein bisschen mit Personalaufwand verbunden. Und dann wird das Ganze digital eingereicht. Und das Grundbuchamt hat das Ganze. Ja, wir behalten dann das Papier. Also das Grundbuchamt muss es dann nicht mehr haben. Könnte man überlegen, macht das jetzt Sinn, macht das keinen Sinn? Also es beschleunigt den Verkehr ein bisschen. Also wir haben mehr Arbeit, muss man unterm Strich sagen. Das Handelsregister oder das Grundbuchamt hat es ein bisschen leichter. Was von Vorteil ist, ist, das habe ich auch festgestellt, dass dadurch Eintragung und Grundbuch schneller gehen. Ja, man hat dich im Postlauf, das ist also schon mal gut. Und gerade so die klassischen Sachen, Eintragung von der Vormerkung für den Kaufvertrag oder auch eine Grundschuldbestellung, das kann je nachdem, wie die Personalausstattung auch beim Gericht ist, kann dann innerhalb von wenigen Tagen klappen. Das ist also schon super, das ist ein echter Mehrwert. Hat aber zu Mehrarbeit geführt, hat auch zu Mehrkosten übrigens bei den Käufern oder auch bei den Mandanten geführt, muss man auch realistisch sagen. Also das ist nicht immer so, dass es gibt keine Digitalisierung zum Nulltarif, das kostet alles Geld. Ansonsten ist es so, was man auch sagen kann, und da ist, ich sag mal, aus meiner Sicht das nächste große Projekt, aber das steht so ein bisschen in Stern, soll aber dieses Jahr anlaufen, ist, dass man den Grundbuchvollzug gerne perspektivisch digital umstellen will. Also die Anfragen für Vorkaufsrechte oder auch andere Sachen, die bei Behörden angefragt werden sollen, sollen in Zukunft auch digital ablaufen, weil es gibt eine Software dafür. Also wir nutzen eine Software, die ist sehr funktionsfähig, also kann man die erweitern, und da die alle Notare nutzen müssen, ist das ja auch sinnvoll so. Deswegen ist, ich glaube, also das wird der nächste große Bereich sein. Also ich spreche immer nur so von meinem Notariatsbereich. Im anderen Bereich kann ich das jetzt nicht sprechen, weil ich jetzt nicht den Einblick habe. Aber da passiert viel. Der große Vorteil ist, im Notariatsbereich muss man zum einen sagen, da ist einfach auch ein Stück weit sind finanzielle Ressourcen da, also es gibt einen Umsatz, das ist halt so. Man legt übrigens die Kosten, die Bundesnotarkammer, alles, was sie machen, legen die natürlich voll auf die Notare um. Die kriegen oft eine Gebühr dann von den Mandanten wieder, also das ist so ein bisschen ein Kreislauf. Und da es nicht so viele Notare noch unterm Strich sind, ja, da reden wir immer noch von nur ein paar tausend Notaren, lässt sich das auch irgendwie abwickeln. Ja, das ist für die Notare, die jetzt kurz vor der Altersgrenze stehen, natürlich ein Grauen, weil die sagen, oh, das ist ganz schlimm, jetzt muss ich digitalisieren und ich verstehe es nicht. Aber für mich und für Kollegen, die da affin sind, ist es ein riesen Pluspunkt. Und da schließt sich, glaube ich, aus meiner Sicht auch wieder ein Kreis. Also wenn man in diese Sachen setzt, wenn man die Digitalisierung richtig betreibt, dann ist das Problem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Fachkräftemangel, kann man vielleicht ein bisschen entgegensteuern, mhm. Ja, weil man dann vielleicht Prozesse schneller macht. Und das ja auch wieder Ressourcen spart. Es passiert viel, das sieht man nicht, muss man realistisch sagen. Aber es muss noch, glaube ich, eine Menge getan werden. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung auf jeden Fall.
Wie sieht es aus, wenn es jetzt um den Notartermin geht? Siehst du das so, dass das definitiv dabei bleibt, dass die Leute wirklich zum Notar kommen müssen? Was ja, also ich sehe das ja, wenn es jetzt um GmbH-Gründung geht, wenn es auch um einen Immobilienkauf geht, das sind ja auch Ereignisse. Klar, wenn du jetzt irgendwie die 30. GmbH gründest, dann ist es vielleicht jetzt nichts Besonderes mehr, aber in der Regel für jetzt normale Käufer wie Verkäufer oder normale Unternehmer, ist das ja schon auch, es passiert, es muss jetzt ja nicht jeden Tag zum Notar, sondern es ist ja schon auch nochmal ein bisschen was Besonderes, spricht ja nichts dagegen, aber siehst du das als eine Möglichkeit oder gab es da schon Gespräche, dass man sagt, vielleicht kann man das auch schon digital abbilden, digitale Unterschrift, irgendwie sowas, wie ist da so der Punkt?
Also es gibt seit eineinhalb Jahren die Möglichkeit, dass man bestimmte Abläufe auch digital macht, über eine Online-Beurkundung. Das gibt es zum Beispiel für GmbH-Gründung und UG-Gründung, aber auch Handelsregister-Sachen kann man teilweise machen. Die haben einen wesentlichen Haken, es muss der jeweils örtlich zuständige Notar dann auch machen. Örtliche Zuständigkeit ist dann meist recht weit gefasst, also aber im Großen und Ganzen ist so dann, wenn man es hier bei mir vor Ort Situationen sieht, die Mandanten müssen dann aus Rüsselsheim, Lauenheim oder Ketzerbach, das ist mein Bezirk, kommen oder die Gesellschaft muss ihren Sitz da haben oder noch irgendwas anderes, also der Geschäftsführer muss hier sein, also irgendein örtlicher Bezug muss sein. Wenn aber die Mandanten in Rüsselsheim, Lauenheim oder Ketzerbach wohnen, dann können die eigentlich auch zu mir vorbeikommen, weil die haben es dann nicht weit. Und dann nehmen die auch gerne, dann trinken die noch einen Kaffee bei mir und haben vielleicht noch eine andere Frage, die sie geklärt kriegen. Und das finden die eigentlich ganz schön. Deshalb ist diese Online-Beurkunderei, ist zwar eine schöne, nette Idee, aber solange ich dieses Ortsprinzip habe, macht das nicht so richtig viel Sinn. Das Ortsprinzip hat wieder eine Auswirkung auf den Wettbewerb. Man will keinen Wettbewerb unter den Notaren zu sehr haben, weil man halt ein öffentliches Amt ausübt. Macht also alles Sinn. Ist aber in der Gemengelage ein bisschen kompliziert. Aber deswegen ist diese Online-Thematik nicht so weit verbreitet, wenn man ehrlich ist. Also das hält sich sehr in Grenzen. Immobilienkaufverträge, da klappt es aber nicht. Da ist es nicht erlaubt. Was ich aber tatsächlich sehe, wenn man jetzt nicht gerade nur Beurkundung für Vollprofis macht, also für Unternehmer, ist es tatsächlich so, dass die meisten das als, ja, als besonderen Termin ansehen. Also wenn ich mein Einfamilienhaus kaufe, was ich vielleicht ein- oder zweimal in meinem Leben mache, dann ist der Termin sehr besonders. Dann sind die Mandanten auch teilweise nervös, wenn die zum Termin kommen, trauen sich nicht, eine Frage zu stellen oder sind hippelig oder wissen nicht ganz, wie sie unterschreiben sollen oder sonst was. Das ist was Besonderes und das muss man auch würdigen. Das muss man auch mit dem Termin würdigen. Deswegen ratter ich nicht irgendwann nur runter, sondern und guck, dass der Termin möglichst schnell rumgeht, sondern das muss man auch irgendwo dann auch berücksichtigen, diesen eher menschlichen Aspekt, der wichtig ist für die Mandanten. Und darum weiß ich nicht, ob das so sinnig ist. Also das online zu machen, ja, also ich sag mal, die Ehe findest du auch nicht, wird auch die Heirat findest du auch, läuft auch nicht online. Da, ja. Das kann man ja vergleichen. Ne? So oft heiratet man hoffentlich auch nicht, ja. Also darum, dass, ob man das wirklich online machen muss oder ob nicht die Mandanten kommen, man hat das alles und das funktioniert. Ja, also ich glaube, da hat es jetzt keinen Riesenmehrwert. In der Regel ist jetzt auch der Vorteil, auch so, wenn man alles zusammensitzt, kann man das besser abstimmen. Was mache ich denn bei einem Kaufvertrag, wo tatsächlich noch was geändert werden müsste? Also macht das Sinn, wenn dann irgendwie über Zoom-Meeting oder sonstige irgendwie Plattformen man das Ganze bespricht? Das ist schwierig aus meiner Sicht. Mhm.
Das wäre jetzt noch die abschließende Frage zu dem Thema gewesen. Wenn du sagst, es gibt schon die Möglichkeit, das ein oder andere schon digital abzubilden, wie darf ich mir das vorstellen? Gibt es da von der Bundesregierung eine spezielle Software? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen.
Von der Bundestagskammer ist es so, ja. Okay. Es gibt eine Software, worüber wir auch diese Kommunikation vornehmen mit den Gerichten und da kann man eine Videobeurkundung vornehmen. Geht auch nur über die Plattform. Ja. Man muss auch, der Ausweis muss bestimmte Anforderungen erfüllen, muss einen bestimmten PIN haben. Also da gibt es auch eine App und ist alles recht technisch ganz gut ausgereift, ist aber in der Praxis eigentlich viel zu umständlich, muss man einfach sagen. Mhm. Ja, und da ist der Termin vor Ort viel leichter. Also ja. Aber wenn es gute Gründe gibt, kann man es machen. Also überhaupt kein Thema. Ich merke nur, dass die Anfragen sehr beschränkt sind. Und manchmal bekomme ich auch eine Anfrage, da denke ich mir, was schön, können wir machen. Und dann gucke ich mir es an und dann stelle ich fest, oh, ich bin gar nicht örtlich zuständig. Mhm. Das ist irgendwie in Frankfurt oder in Wiesbaden oder sonst wo. Und ich finde, schade.
Ja.
Geht halt nicht.
Ja, verstehe. Klar, wenn sowieso die regionale also Zugehörigkeit da ist, ne, wenn der Weg sowieso nicht so weit ist, dann passt das ja. In der Regel oftmals. Und alles, wo jetzt vielleicht viele denken, weil ich glaube, das ist auch nicht jedem immer bewusst, wenn es jetzt um ältere Leute geht, wenn die mal nicht vorbeikommen können, das sieht man auch sehr, sehr schön an deinem Instagram-Feed, da hast du ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe mal gegebenenfalls in das Altersheim und mache dort dann die Testamentsbeurkundung oder wie auch immer. Ne? Okay, wenn man jetzt sich deine Vita anschaut, dein Instagram-Feed anschaut, deine Homepage auch anschaut, also das ist alles extrem professionell. Da habe ich schon andere Notare gesehen, so will ich es einfach jetzt mal darstellen, ohne despektierlich zu sein, aber das sind dann eher ältere Notare schon gewesen. Da ist die Website natürlich auch irgendwie ein bisschen alt. Also, aber diese Freiheit habt ihr dann als Notare, weil du gesagt hast, wir dürfen keine Werbung machen in dem Sinne. Aber die Freiheit, dass du sagst, ich mache mein Instagram so, wie ich das will und ich gehe in den Podcast so, wie ich da will und ich mache meine Homepage so, wie ich das will, da kannst du komplett frei entscheiden, weil das ist bei dir schon, nochmal, für die Notare, die ich so kenne, ist es schon sehr, sehr professionell auch gemacht. Also man erkennt einen roten Faden, auch wenn es um das Thema digitale Terminvereinbarung geht und so weiter. Da seid ihr komplett frei, was ihr machen dürft.
Oder? Also man ist dahingehend frei, dass man keine Werbung machen darf. Und das wird, mein Verhalten darf nicht einen werblichen Charakter erfüllen. Das mache ich aber auch nicht. Ja, also das ist nicht mein Ziel. Also aus meiner Sicht Werbung vor allem dann, wenn ich jetzt irgendwie plakatieren würde, komm zu mir, ich bin der beste Notar oder sowas, das mache ich nicht, das ist auch nicht mein Anspruch. Und es sollte auch sonst kein Notar machen. Das ist nicht, das ist ja kein Wettbewerb, den brauchen wir auch nicht zu führen. Was man macht und was mache ich hier, das mache ich in allen Rahmen und das gehört auch dazu, ist, ich informiere über meinen Beruf, informiere darüber, was macht der Notar eigentlich, wie sind die Abläufe, wie findet ein Termin statt, wie ist das Ganze drumherum, dass man so ein bisschen da einen Einblick hat und ich versuche Hilfestellung zu bieten bei dem, was so täglich aufkommt an Fragen. Also was ich feststelle ist, und darum investieren wir auch Zeit, dass die Homepage beispielsweise gepflegt ist, dass viele Musterfragen beantwortet werden und dergleichen, dass natürlich für die Mandanten ist es sehr weit weg, ja, die Tätigkeit, die man hat. Es hat doch ein bisschen den Charakter ja auch, dass es was Besonderes ist, was man nicht so oft macht, dass man zum Notar geht. Und da ist natürlich vieles Neuland. Und da gibt es auch nicht unheimlich viele Fragen. Deswegen, das ist normal. Wenn man das vorweggreift, ist ein bisschen die Souveränität bei dem Mandanten auch da. Das ist auch ein bisschen feststellen, ah, okay, das ist jetzt nichts Schlimmes, was ich da mache. Das ist gut nachvollziehbar und die haben eine Planbarkeit, du kannst nachvollziehen. Das ist eigentlich so das Hauptanliegen. Und dafür versuche ich auch mal so ein bisschen den, ja, das den Blick zu schärfen, das ist alles verstehen, weil es ist nochmal, es ist eine öffentliche Aufgabe. Die öffentliche Aufgabe, die übe ich nicht für mich selbst aus, sondern die mache ich halt für die Bürgerinnen und Bürger. Und dann sollen die nachvollziehen, was man macht. Genau den gleichen Anspruch habe ich übrigens auch, wenn ich von der Stadt was möchte. Ich will möglichst schnell meinen Ausweis verlängert haben oder ich möglichst schnell irgendeine andere Dienstleistung haben, die nur die Stadt erbringen kann, dann soll ich das auch möglichst einfach nachvollziehbar machen können. Und das gehört dazu. Und also deswegen, wenn man sich modern und bürgernah irgendwie zeigen will, ist das kein Problem. Und das versuche ich auch irgendwie so ein bisschen rüberzubringen.
Wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass man bei dir so eine gewisse Affinität zum Thema Immobilien erkennt, in deiner Vita auch. Und ich weiß nicht, ob es bei LinkedIn war oder ob es in deiner Vita auf deiner Homepage war. Auf jeden Fall habe ich irgendwo mir notiert, dass du auch schon mal eine GbR war es, glaube ich, hattest für, ich nenne es jetzt mal, Marketing-Sachen für Immobilienmakler, Bauträger und so weiter. Was hat es denn damit auf sich? Wie kam das zustande? Oder was habt ihr da gemacht?
Ja. Das ist sehr spannend. Also mich gibt es noch und den Kollegen, der von damals das Ganze gemacht hat, den gibt es auch noch. Der ist übrigens jetzt Makler geworden. Okay. Der ist auch Bauträger. Und was hat das für einen Hintergrund gehabt? Also wir sind zur Schule gegangen. Wir waren, ich glaube, 16, 17 und waren irgendwie so ein bisschen online-affin und es war halt neu und es war interessant. Und haben festgestellt, irgendwie so, wir könnten ja auch irgendwie ein bisschen programmieren. Das können wir eigentlich auch, haben wir irgendwie gelernt. Und da war das so, dass der Freund von meinem Geschäftspartner, nicht der Freund, der Vater von meinem Geschäftspartner, so rum, der war vor Ort Immobilienmakler. Ja, und da haben wir angefangen und den haben wir ein bisschen unterstützt. Und der kannte halt weitere, der kannte Bauträger, Hausverwaltung, so wie es halt immer ist. Man hat halt da ein buntes Netzwerk. Und dann haben wir denen nach und nach geholfen, bei irgendwelchen Flyern zu erstellen, bei Werbung zu machen, aber vor allem Homepages zu erstellen. Das war eigentlich das Erste, was wir gemacht haben. Und damals war es nicht so, wie man heute irgendwie einen Baukasten irgendwo online bestellen kann für 10 Euro oder sowas, sondern das gab es halt alles nicht. Es gab nichts. Und da waren wir die jungen Leute, die dann irgendwie erklären, wie das Internet funktioniert. Und das kam sehr gut an. Und das war halt Zufall tatsächlich, weil wir halt in diesen Bereich irgendwie da reinkamen. Ich weiß nicht, wenn der jetzt irgendwie, Autohändler wäre, hätten wir vielleicht im Autobereich was gemacht, keine Ahnung. Aber so kam das eine zum anderen und dadurch hat man es kennengelernt. Also das war eigentlich ganz schön und ich habe sehr lange tatsächlich dadurch viel mit Immobilienbereich, Hausverwaltung, Makler, aber auch alles andere, auch Bauunternehmen da unterstützt. Bis irgendwann durch auch gesagt, okay, das ist jetzt nicht meine Vollzeittätigkeit und auch die Schule ist irgendwann rum gewesen, der Zivildienst war irgendwann rum, den gab es zu der Zeit noch und dann habe ich studiert und dann gesagt, okay, das müsste ein bisschen heruntergefahren werden, aber wir haben es recht lang gemacht tatsächlich und aus uns beiden ist was Vernünftiges geworden.
Ja, so schaut es zumindest auf jeden Fall. Ja, also das sieht ja sehr, sehr spannend aus, wenn du sagst, er ist jetzt dann Makler und Bauträger. Glaube ich auch, wie gesagt, von meiner Erfahrung her nicht das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Spannende Branche und das dein Werdegang haben wir jetzt ja schon ausführlich besprochen, wie du das gemacht hast. Was war so dein Part unter euch beiden? Also warst du eher der Technikaffine? War er eher der Technikaffine? Habt ihr euch irgendwie aufgeteilt?
Ja, wir haben beide programmiert. Ich habe ein bisschen mehr programmiert, glaube ich, als er. Grafik haben wir ähnlich gemacht. Wir haben versucht, Akquise haben wir so ein bisschen geteilt. Steuern habe ich beim Geschäftspartner gegeben. Dafür habe ich, glaube ich, an anderen Stellen ein bisschen mehr gemacht. Also sehr querbeet. Also so eine GbR im jungen Alter, da versucht man alles. Also es geht ja gar nicht anders. Hauptziel war natürlich tatsächlich irgendwie gucken, dass man Kunden hat und das irgendwie abdeckt. Und so im jungen Alter war das natürlich super, weil man plötzlich doch ganz gut Geld verdienen konnte, ja. Und das war was anderes als irgendwie so ein Schüler-Studentenjob. Und das war schon schön, ja. Also davon, das war halt auch wirklich sehr lehrreich. Also deshalb sage ich, habe ich auch vorhin gesagt, also lange studieren ist gar nicht so schlecht, wenn man was Vernünftiges noch macht, indem man auch irgendwie ein bisschen Lebenserfahrung mitbringt. Hätte ich das nicht gemacht, würde mir das auch ein Stück weit fehlen, ja. Und ich immer, Anwaltstätigkeit, Notartätigkeit ist jetzt, das mache ich selbstständig. Also ich habe frühzeitig Selbstständigkeit kennengelernt. Anders geht das gar nicht. Zumindest mal so ein Aufbau, wie was funktioniert, was man alles machen muss. Das ist nämlich zum Beispiel gerade nicht im Studium der Fall. Also man lernt Jura, man lernt aber nicht, wie eine Kanzlei aufgebaut wird. Das muss man selbst machen und ist nicht dahingehend irgendwie, wird nicht geschult oder sowas.
Ja, das ist das, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist. Man erkennt natürlich, man kann jetzt auch Jura studieren, wie du es gerade gesagt hast, und ist dann in Anführungszeichen, auch da nicht respektlos gemeint, ein angestellter Anwalt irgendwo, ne, ja, und macht einfach klar sein Ding. Oder eben, so jetzt wie du, oder wenn ich eine eigene Kanzlei aufbauen will, das ist ja dann schon wieder unternehmerisches Denken. Ja, also man will dann schon wieder eher in die Selbstständigkeit gehen, in das Unternehmertum gehen. Und das erkennt man ja bei dir, dass du da auch wieder die Affinität dazu hattest, das quasi von Anfang an so auch aufzubauen. Ne?
Ja, ja.
Vielleicht zum Abschluss des Gespräches. Wie hast du als Notar, und nun sieht man ja auch, wenn man auf dein Instagram geht, dass du gerade ein Haus baust für dich und deine Familie, wo auch relativ schnell, glaube ich, die Baugenehmigung kam, ne, nach 3 Monaten oder was ich da gelesen habe.
Ja, ich habe aber auch oft bei Bauern angerufen,
ja. Ja. Wie hast du so jetzt die letzten, ich würde mal sagen, 24 Monate des Immobilienmarktes so ein bisschen erlebt? Wie gesagt, gerne aus Sicht eines Notars, hast du wirklich auch gemerkt, okay, die Preise gehen hier auch zurück, die wir beurkunden, oder die Resonanz geht zurück, dass weniger beurkundet wird. Wie war so deine Auffassung?
Also da gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall so, dass ich sag mal, vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren, da war das Immobiliengeschäft sehr, sehr stark, auch mit sehr hohen Kaufpreisen. Da war es, ich sag mal, nichts Unübliches, wenn, ich sag mal, Leute, Angestellte mit nicht einem extremen Einkommen dann für 700.000 oder 800.000 Euro eine Immobilie gekauft haben, war nicht besonders auffällig. Das war halt so. Völlig normal. Mit 1% kann man ja alles finanzieren. Ja. Da waren die Kaufpreise halt dementsprechend auch sehr hoch und finanziert wurde auch alles. Dann haben wir die Entwicklung, vor allem ja Zinsanstieg, Ukraine-Krieg, hat natürlich eine riesen Delle reingebracht. Hat ein bisschen peu à peu ging das, aber es hat halt schon irgendwann den Effekt gehabt, ja, gerade so vor, ich sag mal so vor einem Jahr, vielleicht so 1,5, je nachdem, wo man so es war, dass die Zahleinwirkung plötzlich schon auf jeden Fall abgenommen hat. Also das ist weniger geworden. Und ich stimme mich auch viel mit Maklern ab und höre an, was so nun so los ist. Und da haben mir auch schon Maklerkollegen gesagt, also teilweise haben sie gedacht, das Telefon ist kaputt, weil da ruft einfach keiner mehr an. Das ist natürlich so, das ist ein echter Effekt gewesen. Und ich merke schon sehr klar, dass die Kaufpreise andere sind. Also was vorher irgendwie 700.000 oder 800.000 Euro war, ist jetzt viel mehr, weil dann irgendwie größere Eigentumswohnungen verkauft werden oder Reihenhäuser, das habe ich sehr stark im Moment, die laufen. Alles, was so ein bisschen niedriger ist, der Kaufpreis, ich sag mal so, alles, was mein Eindruck ist, würde ich sagen, so bis 500.000 Euro läuft eigentlich einigermaßen gut, das funktioniert. Ja, 400.000 ist wahrscheinlich so das Beste, würde ich sagen, an Kaufpreisen. Alles drüber wird schon ein bisschen kompliziert und dann gibt es natürlich so Objekte, sehr hochpreisige, 1 Million oder ja, aufwärts. Das sind dann irgendwie Objekte, wo teilweise auch gekauft wird mit einem ganz hohen Eigenkapital oder Anteil oder sogar komplett aus Eigenkapital. Das sind natürlich sehr, sehr, sehr wohlhabende Menschen. Das ist aber natürlich nicht die Masse. Ja. Wir haben jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen Entwicklung, dass sich Zinsen wieder sich normalisiert haben. Die Leute es auch gesehen haben, okay, es wird jetzt nicht viel besser in den nächsten Monaten. Also wenn ich kaufen will, muss ich dann auch mal irgendwann kaufen. Man hat sich gewöhnt, der Gewöhnungseffekt ist eingetreten, sodass jetzt auch eher das wieder zunimmt. Und die Preise gefallen sind aus meiner Sicht definitiv. Ja, also das mal 10%, es wird sicher sein, vielleicht sogar mehr. Und ich erlebe immer wieder auch wirklich Kaufverträge, wo ich sage, naja, und was ist viel großes Objekt? Und dann stelle ich fest, Mensch, die Kaufpreise sind ja da mehr als 10% sogar gesunken. Also da passiert schon viel. Es ist ein Käufermarkt geworden. Ist auch nicht verkehrt, weil der Verkäufermarkt von vorher war teilweise vielleicht zu ungesund, ja, wo dann irgendwie alles lief. Und jetzt wird ein bisschen genauer geschaut. Und das ist auch gut so. Und ich hoffe, dass es jetzt so eingependelt hat, dass wieder auch jetzt beim Makler genug Geschäft da ist, konsequent und konstant. Man muss aber natürlich auch mal sehen, und das, wenn ich mit Makler spreche, sage ich, weise ich auch mal darauf hin, man muss halt aufpassen, was man für Objekte vermarktet. Also wenn man jetzt nur noch die Immobilien für 1,2 Millionen Euro vermarktet, braucht man sich nicht zu wundern, dass Ende des Monats plötzlich nichts mehr gekauft wird. Ja, sondern man muss mehr normale Objekte anbieten, die die Menschen kaufen können. Ja, die auch mit 3 oder 4% finanzieren können. Und 3 oder 4% Finanzierung ist halt, ja, nicht so wenig tatsächlich.
Ja. Vielen Dank für den Einblick. Es war auch spannend, das mal von deiner Seite aus zu hören, wie du das wahrgenommen hast oder wie du es auch immer noch wahrnimmst. Also das ist auch das, was wir hier bei den Gästen auch merken, was ich auch selbst bestätigen kann. Ne? Man muss definitiv aktuell darauf achten, was für Objekte nimmt man wirklich auch ins Portfolio, wie wertet man die auch ein,
ja.
Dass es dann am Ende auch sinnvoll ist und dass der Markt vorher sicherlich in vielen Regionen in Deutschland auch eher in Richtung ungesund tendiert hat oder überhitzt war auch. Das, ich glaube, kann auch keiner von der Hand weisen. Lieber Benner, vielen, vielen Dank für deine Insights. Das war sehr, sehr spannend. Ich kann sagen, dass ich davon ausgehe, dass wir sicherlich in ein paar Monaten nochmal, also von meiner Seite aus, gerne einen zweiten Teil machen würden, weil ich glaube, dass sehr viele auf mich zukommen werden. Ich habe es schon gemerkt mit den Leuten, mit denen ich drüber gesprochen habe, dass ein Notar da ist, der in den Makler-Podcast kommt, wo viele schon gesagt haben, das finde ich sehr, sehr spannend, auch mal von einem Notar sowas zu hören, weil wie du es gesagt hast, Notare werden natürlich oft auch angesehen als jemand, der den Staat repräsentiert, was ja auch dann irgendwo natürlich auch so ist, also jemand von öffentlicher Stelle, und da ist es natürlich so, dass viele auch eher mal zurückhaltend sind, sich vielleicht nicht trauen, in einen Podcast reinzugehen. Das war sehr, sehr spannend heute, diese Einblicke, und ich glaube, dann wird es viele Rückfragen, viel Feedback auch geben und so, dass wir dann auch sicherlich in einem zweiten Teil nochmal gezielt auf diese Fragen dann auch eingehen können, weil ich glaube, da können wir oder kannst du dann auch Wissen wirklich nochmal in die Branche auch weitergeben. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und freue mich auf den zweiten Teil dann.
Sehr gerne. Vielen Dank, Fabian. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die Rückmeldungen. Also ich sehe es immer so an, jede Frage, die ich beantworte, auch in dem Podcast oder im Gespräch, kommt hoffentlich nicht noch mal ein zweites und drittes Mal. Also es führt auch dazu, dass ein bisschen alles effektiver läuft. Deshalb sehr gerne beantworte ich auch noch weitere Fragen, wenn die aufkommen. Dafür bin ich da. Das ist so ein Teil meines Jobs irgendwo auch. Und in der Regel, jede Frage hat irgendwie einen sinnvollen Hintergrund. Bringt mich auch ein bisschen auch zum Nachdenken, dass man das auch nochmal verschärfen kann. Genauso wie es dazu gehört, bei einem Kaufvertrag beispielsweise, den Mandanten am Ende zu sagen, wie geht es denn jetzt weiter? Also nachdem sie unterschrieben haben, was passiert denn jetzt eigentlich auch? Das wollen sie immer wissen da gehört es dazu. Deswegen jede Frage, die man beantworten kann, und wenn ich die Makler unterstützen kann, da nochmal ein bisschen erfolgreicher zu sein und besseren Blick zu haben, ist es nicht verkehrt. Dadurch laufen auch, glaube ich, viele Verträge in Zukunft ein bisschen glatter.
So ist es.
Also in dem Sinne, war sehr schön und wir können uns gerne auf eine Fortsetzung hoffentlich freuen.
Sehr schön. Alles klar. Wir bleiben gleich noch fürs Nachgespräch drin. Ich beende die Aufnahme.
Genau.
Und an alle, die zugehört haben, wir verlinken natürlich auch alles, sodass ihr auf den Benham auch zugehen könnt. Und ich glaube, wenn ihr ihm auf Instagram folgt, werdet ihr extrem viel Mehrwert auch mitnehmen für euch. Bis bald.